Heute im BirdGang Powerlifting Podcast. Unsere geheime Wettkampfstrategie. Und der ultimative Leg Accessory Guide. So erkennt ihr die besten Beinübungen.
Das ist schon geil. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Wellness-Podcast BirdGang Powerlifting mit mir, Falk Pommer, und meinem reizenden Co-Host Mr. Maximilian Rabe, der kränklich in Berlin sitzt. Wie geht's dir? Wird's besser? Wird's schlechter?
mir geht's so schlecht, Falk, aber für den Podcast rappel ich mich auf.
Ja, wir hatten auch keine andere Wahl, weil ich bis nächsten Donnerstag nicht da bin, sonst müsste nächste Woche ausfallen. Und das wollen wir euch, liebes Publikum da draußen, natürlich nicht antun. Wir sind immer noch mitten in der Wettkampfsaison. Wir haben das letzte Wochenende in Berlin verbracht zum Berlin Strength Raw Meet Nummer 9. Nächstes Jahr dann schon das 10. Insane. Ja, wir hatten beide jeweils einen Athleten und haben unterschiedliche Strategien in den Wettkampf mit eingebracht. Ich fand deine sehr, sehr gut und habe mir dann schon vorgenommen für die LM, die jetzt bei uns in 6 Wochen ist, die für 1-2 Leute komplett zu adaptieren. Oder zumindest so ähnlich zu adaptieren. Willst du uns da vielleicht mal...
Einfach dieselben Zahlen.
Ich mache einfach genau dasselbe. Willst du uns da mal kurz abholen, was ihr gemacht habt? Das ist vielleicht relativ ungewöhnlich für die meisten, die so Powerlifting-Wettkämpfe machen. Wie seid ihr das Ganze angegangen?
Genau, also erstmal Shoutout geht raus an Alex. Wir sind beide sehr happy mit diesem Wettkampf. Sein erster 9 von 9 Wettkampf. Und dadurch, man muss als Präambel sagen, dadurch, dass wir 2 Jahre Wettkampfpause hatten, durch diverse Jobumstellungen, Verletzungen, klar auch Technikumstellungen. Und also das war wirklich ein Auf und Ab. Aber wir haben rechtzeitig jetzt Momentum dieses Jahr aufbauen können und haben einen stattlichen, sage ich das jetzt mit aufgerundet? Was sagt man da? Knappes? Nee, was ist aufgerundet? Ein gutes?
Nee, gutes wäre drüber, knappes wäre aufgerundet.
Ja, eine knappe 50 Kilo Wettkampf total auf die Waage gehauen und ich würde sagen, wir hätten easy noch 10, 15 Kilo drauf machen können und bis hoch zu 25 Kilo. War natürlich genauso geplant, also wir hatten alle Versuche in Besprechung zum Meet nochmal runtergesetzt, weil wir auch das genauso acknowledged haben, dass es einfach seit 2 Jahren kein Wettkampf da war und er noch nie 9 von 9 gegangen ist, wir das erste Wettkampf zusammen hatten und da auch ein bisschen was Neues ausprobieren wollten, haben wir gesagt, komm, dann machen wir konservativ, weil es hier vor allem wieder ums Reingehen ging. Und da muss ich nochmal einen großen Appell machen. Es hat einfach mega Spaß gemacht. Man hat auch Alex die ganze Zeit während des Meets angemerkt, dass er richtig Spaß hat und entspannt durch den Wettkampf gehen konnte, weil er wusste, das ist alles drin und nicht, oh Gott, ich muss jetzt alle Dämonen und Hoffnungen zusammenziehen, um diesen Drittversuch zu schaffen, sondern es war alles, das wird jetzt schwer, aber das habe ich auf jeden Fall, sollte ich schaffen. War noch alles generell PRs, ich glaube Bank mit 147,5 war ein PR-Match. Ansonsten haben wir überall, ich weiß gar nicht, so 12 bis 20 Kilo halt drauf gemacht. Oder naja gut, im Vergleich zum Training 10, glaube ich, beim Deadlift oder sowas. Und bei der Beuge lass es auch 10 sein oder irgendwie sowas. Genau, wir hätten aber auch die ursprünglichen Werte, denke ich, geschafft. So sehr viel Spaß gehabt und das kann ich auch nur allen empfehlen. Das kann man auch nur lernen, glaube ich, wenn man so einen Wettkampf mal hatte und wenn man das Gegenteil von dem Wettkampf hatte, nämlich die ganze Zeit Panik hat und die Drittversuche verkackt. So. Also ich kann nur empfehlen, alle, die lange keinen Wettkampf mehr gemacht haben, geht konservativ an die Drittversuche ran. Man unterschätzt immer, wie viel Spaß man hat, wenn man ein paar kleine Wettkampf-PRs hat, überall noch Luft hatte und weiß beim nächsten Mal, hey, ich weiß, was ich kann, ich weiß, ich hätte überall noch Luft gehabt und ich hatte einen geilen Wettkampf, Spaß gehabt. Das bringt es einfach, anstatt sich so viel Druck zu machen, wenn man lange nicht mehr in der Vorbereitung war. Das habe ich mir jetzt nochmal mitgenommen. Also sehr oft Leute gesehen, die sagen, nee, lass da YOLO und dann, wenn es nicht klappt, dann habe ich es wenigstens versucht. So nach dem Motto, das hört man eigentlich dauernd, ne? Und das war nicht nur einmal, dass ich dann Tränen auf dem Wettkampf erlebt habe. Also macht das, wo ihr euch sicher seid, dass ihr es könnt. Und dann, wenn ihr dadurch mehr Sicherheit erlangt und sagt, hey, ich traue mir jetzt mehr zu, näher an mein Limit zu gehen, weil ich gesehen habe, ich kann das und weiß, wie ich jetzt reagiere, dann kann man auch ein bisschen aggressiver rangehen. So, und zur Versuchsauswahl. Wir haben uns vorgenommen, vor allen Dingen, da bei Alex ja eher jemand der ist, der Heavyweight ist und auch sowohl im Warm-up im Training als auch von der letzten Woche zur finalen Woche sehr, sehr hohe Sprünge macht. Habe ich schon von vornherein gesagt, ich will auf gar keinen Fall eine klassische Wettkampfstrategie machen, wo man, ich sag jetzt mal ganz ungefähr, ne, so 90-92% bei seinem Erstversuch wählt und dann so 94-96% in seinem Zweitversuch. Genau das wollte ich nicht. Also in meinen APIs das vielleicht auszudrücken, dieses typische at 7,5 beim Erstversuch, at, sagen wir mal, Entschuldigung, wir machen ja APIs nicht mehr für den Reserve.
Das war schon richtig.
At 7,5 beim Erstversuch, at 8,5 beim Zweitversuch und dann 9,5 beim Drittversuch. Das ist ja so die typische Herangehensweise, oder?
Ja, so ungefähr.
Genau, und was wir gemacht haben, ist literally, wir machen ja jede Woche einen Topsatz. Das sind natürlich mal Triples, mal Doubles, mal Singles. Das machen wir jetzt aber schon seit, ich würde sagen, 6 Blöcken plus und wussten immer sehr genau, Woche 3 fühlt sich noch scheiße an und Woche 4 wird genau dieser Sprung passieren. Also wir hatten dadurch sehr, sehr viel Erfahrung, plus Alex als Athlet hatte dann auch Vertrauen da drin. Er meinte das schon so, ja, Woche 3 lief wie immer kacke, let's go for Week 4, wo wir dann halt ein bisschen tapern vorher und dann einfach das Momentum kickt. Und da wir da so viel Vertrauen hatten, mussten wir nicht das machen, was viele machen auf dem Meet, testen, was da ist. Vor allen Dingen bei dieser Strategie, wir fahren nicht komplett gegen die Wand, tapern und dann gucken wir mal, was passiert, beziehungsweise da kann man natürlich dann auch auf die Vergangenheit zurückziehen. Wie krass haben wir vorher den Athleten gegen die Wand gefahren? Wie doll haben wir getapert? Was kam dann am Ende bei raus? Ich finde es aber extrem unpredictable. Sehe auch viele Leute, die dann dadurch nur versuchen, ihr Training zu matchen oder hoffen, dass aus dem Taper irgendwas Magisches passiert. Was aber meistens nicht passiert, habe ich das Gefühl. Und ja, wir haben eigentlich gesagt, wir machen als Drittversuch das, was wir jetzt auch einen normalen Singleblock als Drittversuch nehmen würden und machen entsprechend auch die Warm-ups nur so hoch, wie wir die in dem Training machen würden. Also der Zweitversuch ist dann eigentlich nur unser Last Warm-up und ja, der Erstversuch ist der Warm-up vom Warm-up. Hat Vorteile, hat Nachteile. Also worauf sind wir jetzt hier gelandet? Ich kann mal kurz ungefähr das überschlagen. Das heißt, wir haben im Zweitversuch eigentlich das gemacht, was Leute bei einem aggressiven Erstversuch eigentlich machen. Also wenn ich mal so durchrechne, 5, 147, 5, ja, es ist eigentlich bei allen dasselbe. Und zwar haben wir, okay, also wir haben so 93% beim Zweitversuch gemacht im Squat und Bench, beim Deadlift waren es nur 88, also ja. Da wird es dann gar nichts wirklich sein, es war auch lächerlich leicht im Warm-up. Und als Opener haben wir dann halt das halt noch leichter gewählt. Das waren dann 86% oder so. Also eigentlich was man auf Reps easy macht. Also wir haben hier für 225 im Squat-Versuch 195 und 210 gemacht. Wir haben beim Bench 147,5, 125 und 137,5 gemacht. Und beim Deadlift für 250 nur 190, 220 und dann halt einen 30-Kilo-Sprung. Jetzt muss man dazu sagen, das funktioniert nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Und Falk war schon begeistert und sagt, hey, warum machen wir das nicht immer so? Weil es gibt natürlich Riesenvorteile, nämlich du verschwendest halt keine Kraft bei dem ersten und zweiten Versuch. Das ist halt ein Riesenthema. Muss man normalerweise machen, wenn man rausfinden will, wo man im Drittversuch landet, da muss man dann schon mit einbeziehen. Wir werden hier nicht die Maximalkraft abrufen, sondern wir werden die Maximalkraft nach zwei Testversuchen quasi abrufen. Und wir waren aber sehr confident, dass wir auch im Zweitversuch hätten korrigieren können. Plus wir haben ja dann konservative Drittversuche genommen. Und das funktioniert halt nur, wenn man das halt dauernd macht. Das heißt, wir hatten die Erfahrung von mehreren Blöcken, was drauf zukommen wird. Das funktioniert auch nur, wenn man dann dieselbe Strategie wählt, also ohne krass viel mehr zu tapern oder nochmal ein Priming-Single oder irgendwas. Und jetzt kommt aber das Allerwichtigste. Das funktioniert nicht, meiner Meinung nach, wenn man in einem knappen Podiumsbattle auf einen Platz zielt, glaube ich. dann ist mir das auch zu risky. Obwohl man da vielleicht auch drauf eingehen könnte. Kommt ein bisschen drauf an, als wie viel man zieht, ne? Ist halt so eine Make-it-or-break-it-Strategie. Und was da halt super, super, super wichtig ist, du musst hundertprozentig confident sein in deiner Regelgültigkeit.
Ja.
Weil wenn du da beim Trittversuch die Tiefe cuttest, die ja, einen Wobble hast beim Deadlift, also wir haben einen Conventional Heber, ne, sieht man ja beim Sumo viel, dass die da vielleicht einen kleinen Wobble haben oder so, oder dass die Füße ein bisschen schief landen bei der Bank, dann fliegst du halt sehr weit zurück. Wenn du sagst, es muss alles perfekt laufen, sonst habe ich gar keine Chance, eine bestimmte Position zu erreichen, ist das, glaube ich, eine gute Wahl, weil du halt keine Energie verschwendest. Und wenn dann auch sagt, hey, entweder schaffe ich das und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, so, dann vielleicht, wenn man so gerade einen Shot hat auf dem dritten Platz, aber da muss alles passen, so, ne? Dann könnte man sagen, okay, mir ist egal, ob ich Vierter oder Sechster werde und wir haben sowieso noch 3 Wettkämpfe, dann lass es hier probieren. Dann funktioniert, ja, das sind alles so wichtige Voraussetzungen, dass man sehr confident damit sein muss, sowohl mit dem, was drin ist, als auch mit der Regelgültigkeit.
Ja, ja, aber bei uns also, ging es perfekt auf. Genau, ne, du darfst dann halt Lifts nicht on Technicalities failen, sondern halt wirklich auf Kraft. So, und du musst halt genau wissen, dass bis zur Maximalkraft die Technik eingehalten werden kann. Da wäre jetzt schon bei mir, so, ja, würde sich das schon ganz schön einschränken von Leuten, wo ich sage, die sollten das auch machen. Ich war aber schon inspiriert, muss ich sagen, nachdem ich das gesehen habe und bin am, wann war ich dann, am Dienstag bei uns im Gym, habe mir meinen Alex genommen, habe gesagt, Alex, wir machen das genauso. Bei dem weiß ich halt, also der kann eigentlich ganz gut die Nerven behalten im Wettkampf, das ist ja auch schon mal wichtig.
Ja, voll.
Da habe ich wenig Bedenken, dass der irgendwie schludrig wird mit den Lifts. Der hatte letztes Jahr so eine Phase, wo er sehr, sehr extreme Grip-Issues hatte beim Heben. Einfach weil, also der hat sich mal im Training die Hand aufgerissen und das ist ganz, ganz schlecht verheilt. Also es ist so richtig so klumpig verhärtet gewesen. Und immer wenn der Mixed Grip gehoben hat, also das, wo er eigentlich auch stärker ist, hat er ist ihm die Hand aufgerissen. Es ist wirklich egal gewesen, bei welchem Topsatz in welcher Woche, sobald die Hantel da drin lag, hat es entweder höllisch wehgetan oder halt dieser Knubbel, der dann da drin war, ist aufgerissen. Das heißt, wir haben uns dann so ein paar Wochen vorm Wettkampf drauf geeinigt, dass wir die Versuche im Hook machen. Und da ja, ist ihm dann im Zweitversuch halt die Hand, also der Hook aufgegangen, dann haben wir den dritten im Mixed gehoben und der ging dann gut und da war auch noch Luft nach oben. Aber ja, also war alles ein bisschen rigged. Jetzt ist das mit der Hand auf jeden Fall besser und belastbarer. Das Training dieses Jahr war sehr vielversprechend und da bin ich natürlich, habe ich natürlich Bock, das mal in den Wettkampf zu tragen.
Da kann es natürlich auch helfen, ne? Wenn man so durch die zusätzlichen ersten 2 Versuche den Hook Grip zum Beispiel schon schwächt. Manche haben da halt nur so 1-2 Shots und dann ist der schon so ein bisschen aufgerissen im Trittversuch und dann scheitert es daran, ne?
Genau, ja, und das willst du dann halt vermeiden. Wir sind jetzt aber wieder zurück im Mixed. Das ist jetzt wieder gut verheilt, wir haben es wieder im Griff und das ist alles wieder im Rahmen, das ist kein Problem. Aber Beuge läuft gut, Bank läuft sehr gut und Heben lief jetzt in den letzten Blöcken auch sehr gut und da bin ich sehr gespannt. Das ist so ein Kandidat für diese Strategie und ich will es auch mal austesten. Ja, dann hatte ich ja auch einen Athleten jetzt am Wochenende auf dem Raw Meet. Der hat den 2. Platz gemacht. Also herzlichen Glückwunsch, Pascal, für deine Leistung, die in Zahlen ausgedrückt nicht das widerspiegelt, was du da eigentlich gebracht hast an dem Tag. Der Mann kam an. Letzte Folge habe ich ja schon mal erwähnt. Ja, wie macht man das denn, wenn jemand krank ist im Peaking und so? Spoilerwarnung. Und kam dann an, hat mir, ich glaube, vorher die Tage geschrieben, ja, mir geht's eigentlich schon wieder ganz gut. Kommt an, total verschnupft. Ich so, ja, was ist mit dir los? Ja, leichter Schnupfen, aber sonst alles gut. Geht schon.
Ein Quara-Krieger kennt keinen Schmerz.
Ja, kommt, macht dann halt seine Beugeversuche, ist dann da hinten und ich denke mir schon, boah, der sieht gar nicht gut aus. Ich so, yo, also, wie ist, machst du weiter? Musst du auch nicht. So, und dann so, ja doch.
Ich geh kurz kotzen, dann geht's weiter.
Kein Problem. macht halt seinen Wettkampf fertig, ist am Ende 6 von 9 gegangen. Das wäre jetzt so eine klassische Bilanz, wenn man halt so einen Drittversuch failt in den Lifts. Das war dann in der Bank und in der Beuge, in der Bank und im Heben auch der Fall, einfach weil da wirklich die Luft raus war. Also ich in dem Zustand hätte diesen Wettkampf nicht gemacht, ich sag's ehrlich. Er hat durchgezogen, hat auf der Bank und in der Beuge PRs eingesammelt. Und im Heben leider deutlich drunter geblieben, aber da war dann wirklich einfach die Luft raus. So. Ja, aber da wissen wir dann fürs nächste Mal, wenn er sagt, er ist krank und ihm geht's eigentlich schon wieder besser, dass wir dann vielleicht einfach nochmal
Gang aber war vielleicht dann auch im Nachhinein die beste Strategie, wenn du jetzt trotzdem 3 Versuche gemacht hättest, die konservativer waren, hätte er vielleicht trotzdem den dritten nicht geschafft, einfach weil die Power nicht da ist und so hat er wenigstens noch den 2. Versuch reinbekommen.
Wirklich.
Hätte Fahrradkette. Was mir wieder aufgefallen ist, so ein kleiner Quick-Tipp nochmal raus. Wenn ihr zumindest einen organisierten Betreuer habt, der einen schönen Zeitplan hat und der sich dann auch euer Rack sichert und eure Warm-Ups, macht nicht zu früh die Warm-Ups. Es ist mir wieder aufgefallen, dass dann 15 Minuten, 10 Minuten zwischen den Warm-Ups vergehen und das ist immer so die Frage, ob das die Performance so viel verbessert, wenn man sich zwischen, weiß ich nicht, seinem dritten, drittletzten und viertletzten Warm-Up nochmal 15 Minuten hinsetzen muss. Also, ich meine, bei uns war das Witzige halt dadurch, dass wir wirklich die Warm-Ups auf der Plattform gemacht haben, mega geil, auch um erstmal an die Wettkampfsituation sich zu gewöhnen, hatten wir halt mitunter wirklich nur 3 Warm-Ups. Also ohne die Stange hatten wir wirklich nur 3 Warm-Ups, die hat er auch nur beim Squat genommen und dadurch hatte er dann beim Deadlift, glaube ich, 4 Reps als Warm-Up oder so ähnlich. Ich glaube, er hat zweimal 70 Kilo gehoben, einmal 120, einmal 170 und dann ist er rausgegangen. Das war schon witzig.
Ja, ich hab's ja beobachtet und dachte mir so, ja, es ist halt schlau, ne? Es ist halt wirklich einfach nur smart, weil du, man kennt's ja, ne? Man geht auf einen Wettkampf und kommt dann da an und so, ja, hier, eine Dreiviertelstunde geht's los, lass mal langsam ins Warm-up gehen. Klar, für die Beuge kein Problem, du musst ja auch noch umziehen und da machst du ja meistens noch irgendwie so Gymnastik. Anderes Thema.
Gymnastik ist auch
geil. Und dann, oder wie Alex sagen würde, Bodenturnen.
Aerobik. Rhythmisches Bodenturnen.
Dann machst du dein Warm-up, so, pimmelst dich da durch irgendwie und dann geht's auf die Plattform, dann hast die 3 Versuche, die halt ultras Adrenalin kicken, so. Weil du weißt, okay, ich habe jetzt hier mein Warm-up hinten gemacht und es wird jetzt hier draußen alles anstrengend. Und ja, bist da dann aufgeregt, dann gehst du raus, dann hast du irgendwie den nächsten Flight oder die Umbaupause oder beides. Und musst dann, während der andere Flight dran ist, musst du dich ja dann schon wieder warm machen und sobald die rausgehen auf die Plattform, bist du schon hinten, machst dich hier schon leere Stange und dann 70, 120 und so. Und bist dann sehr schnell wieder in dem Modus von, ich muss jetzt wieder Gas geben. Und was jetzt aber auch, was wir mit Isa gelernt haben, ist, du kannst dir da halt auch Zeit lassen. Ne? Also wenn du das jetzt wirklich so machst, dass du deine Warm-Ups, so die letzten, auf der Plattform machst, dann, ja, chill doch einfach noch ein bisschen länger und nutz die Zeit ganz besonders und das ist, da möchte ich nochmal ein ganz, ganz fettes Appell aussprechen an alle, nehmt euch was Ordentliches zu essen mit auf den Wettkampf. Geht nicht auf den Wettkampf und denkt, jetzt so eine Tüte Gummibärchen, das reicht mir völlig aus. Nehmt euch was Ordentliches zu essen mit. Zwischen der Beuge und der Bank könnt ihr fast eine ganze Mahlzeit essen. Also, rede jetzt nicht von Rouladen und Klößen oder so, aber
Vor der Bank Porridge, noch mal was Festes, ja.
Genau, ein Porridge oder Sandwiches oder sowas. Jetzt nicht unbedingt von Subway. Aber irgendwas, was gut verträglich ist und was halt wirklich feste, vollwertige Nahrung ist. Ihr werdet merken, wenn ihr so euren 5., 6. Wettkampf gemacht habt, ihr werdet diese Energie, die ihr von dem Essen habt, werdet ihr beim Heben brauchen.
Das ist halt lang, ne? Der Wettkampf, der dauert halt 5 Stunden.
Ja, eben. Ihr werdet in den letzten Lift reingehen und da werdet ihr Energie brauchen. Der ist nochmal richtig Draining. Nutzt die Pause dazwischen und dann macht eure Strategie mit relativ wenig Warm-Up und dann halt so die letzten Warm-Ups auf der Plattform machen, greift dann halt einfach extrem, weil du dann bei der Bank immer nochmal ein bisschen anderes Thema, aber dann hast du ja locker nochmal 20 Minuten mehr Zeit, bis du dich richtig warm machen musst.
Trifft eigentlich ja nur, wirklich nur die Bank. Ne? Also vor der Bank ist nochmal eine gute Zeit. Nach dem Weigh-In sowieso essen. Vom Deadlift, da reicht dann Zucker und Koffein. Aber ja, vor der Bank ist wirklich dieser
genau, Sport, aber das, wo man das, sich... Das soll ja dann auch nochmal kicken und es dauert ja auch nochmal.
Statt dem ersten Warm-Up quasi nochmal Essen reinschreiben.
Genau, ja, voll. Genau so musst du das machen. Und dann kannst du das aber auch, das Heben einfach nochmal ein bisschen mehr komprimieren und hast dann auch nicht so, ist das nicht so Mental Draining, sondern hast dann halt, keine Ahnung, 5 Warm-Ups, die du recht schnell hintereinander machen kannst. Gehst auf die Plattform, hast deinen ersten und dann hast du ja auch immer nochmal Zeit. Also.
Ich denke, woher das auch kommt, ist, wenn du Athleten hast, die sehr wenig fatigen, auch bei sehr, sehr schweren Versuchen. Also vor allen Dingen so leichte Leute mit guten Hebeln. Da passen halt diese 91, 96, 100%, also vom Trittversuch gerechnet, nicht vom absoluten Max. Aber man muss sich halt immer fragen, jetzt zum Beispiel mit Isa würdest du vielleicht so eine Technik jetzt nicht so machen, beziehungsweise sieht dann vielleicht auch das normale Warm-up und die Progression im Training schon entsprechend so aus, dass halt die Warm-ups viel näher dran sind, dass viel kleinere Sprünge gemacht werden und dann ist man auch daran gewöhnt, kann das auch ab und dann lohnt sich das natürlich, wenn man viel mehr taktieren kann, gucken, wo gehen wir jetzt genau hin, wie ist die Tagesform, weil da ist gar nicht so das Problem, dass du vorher einen Zweitversuch machst, sondern eher das Problem, wo ist heute genau der Drittversuch, das Limit, und da muss man halt sich eher nah rantasten. Das trifft eher so die Heavyweights, ne, die dann im Warm-up entsprechend auch große Sprünge machen.
Ja, genau, aber ich meine, prozentual ist ja dann immer nochmal, könnte man ja ähnlich ansetzen. Ich sag's jetzt und nächste Woche könnt ihr prüfen, ob es geklappt hat, weil die Folge kommt ja Mittwoch nach dem Girl Power Tournament raus. Ich habe jetzt die Strategie auch nochmal abgeändert. Und will auch mit etwas größeren Sprüngen, nicht so riesigen, aber etwas größeren Sprüngen, beziehungsweise mit noch deutlich leichteren Erstversuchen in den Wettkampf reingehen.
Sag mir mal eine Bankzahl oder eine Squat, ist mir egal.
Bank 125.
So 125, das wären im Äquivalent ungefähr 115 Kilo als Zweitversuch.
Ja, den würde ich als Ersten machen. Aber ihre Bank ist halt sehr technisch. So, da würde ich da jetzt, ne, die Sprünge würde ich nicht so groß machen. Aber in der Beuge würde ich statt den regulären 75, die wir sonst machen, und dann irgendwie die drei Versuche über eine 15 Kilo Spanne stretchen, runtergehen auf 67,5 oder 70.
Habt ihr nur 7,5 Kilo Sprünge gemacht?
Ja. War geplant für die WM eigentlich und lief halt scheiße. Ne? Und vorher die DM, da lief es okay, aber da haben wir dann auch die Sprünge sehr klein gemacht, aber es ist halt sehr draining. Ne? Und deshalb ist da jetzt schon...
Was macht ihr im Warm-up? Es geht ja wahrscheinlich nur um 2,5 oder maximal mehr pro Versuch wahrscheinlich oder so.
Ja, wahrscheinlich. Ja. So ungefähr wäre man da. Also ich werde von den Erstversuchen in... Beuge und Heben werde ich nochmal 5 abziehen von den ursprünglichen, vom ursprünglichen Plan und dann den ersten Sprung relativ regulär halten, also 10, 15 Kilo, je nachdem wie es läuft, aber wahrscheinlich eher 15 und dann von da aus nochmal statt irgendwie einen 7,5 Kilo Sprung lieber nochmal einen 10 Kilo Sprung machen und dann mal gucken wie es läuft, ihr werdet es sehen oder ihr habt es schon gesehen.
Ich meine, das geht ja alles auf eine Sache zurück und was wir auch immer wieder predigen zum Wettkampf: Mach nichts anders als im Training. Und wenn du so trainierst wie zum Wettkampf, also was heißt trainierst du wie im Wettkampf, aber ne, Top-Sätze drin hast, öfter damit schon Erfahrung gesammelt hast, dann mach auch entsprechend die Warm-Up-Sprünge ähnlich oder die Sprünge. Und dann solltest du auch, wenn du die ordentlich machst und auch gute Warm-Up-Sprünge gefunden hast für dein Training, auch mit denen abschätzen können, wo ist heute mein Top-End. Also vielleicht, wo ist regulär jetzt mein Top-End und je nachdem, wie sich der geplante Last-Warm-Up bewegt, bin ich heute eher ein bisschen konservativer drauf, oder mache ich halt das, was drin ist? Und dann sollte man eben auch nicht sagen, oh, ich mache jetzt einen Hero-Sprung ins Nichts. Man sollte eigentlich schon gut wählen können, wo liegt meine normale Range und am zweiten Versuch dann trotzdem merken können, ist es halt da? Und dann auf jeden Fall, so hatten wir das halt auch besprochen bei dem Meet, sobald wir beim zweiten Versuch merken, dass es nicht geil läuft, sondern eher so, dann werden wir auch ganz klar runtergehen. So, das ist dann halt wichtig, dass man dann kein falsches Ego macht, da ist dann auch kein Platz für. Da müssen dann die Trittversuche sitzen mit so einer Strategie.
Ja, absolut. Also du bist dann halt natürlich auch sehr anfällig. Wir haben es ja am Anfang schon gesagt, wenn es um Platzierung geht, Ist natürlich so von der Kalkulation her ist sehr sinnvoll, engere Sprünge zu haben, aber trotzdem, um Leistung zu konservieren, ist der größere Sprung ja sinnvoll. Dann muss man aber auch gucken, dass man, wie du sagst, noch nicht irgendwie Hail Mary macht und am Ende irgendwie unnötig viel draufpackt und sagt, ja, wird schon, sondern schau, was da ist und versucht, das auch umzusetzen. Ja, aber das predigen wir ja schon immer eigentlich. Von der Wettkampfkniebeuge hin zu Beinmuskulatur-Hypertrophie-Variation. Wir haben, und witzigerweise, Isa war ja auch mit dabei, uns am Sonntag früh nach dem Wettkampf nochmal intensiv über Beinpressen unterhalten, weil Maxi ein kleines einschlägiges Erlebnis hatte, als er ein Commercial Gym aufgesucht hat und meinte, oh, Alter, also irgendwie die Beinpresse dort, die war richtig geil. Ich weiß auch, was machen die denn anders? Und dann haben wir angefangen zu rätseln und zu philosophieren darüber, was Beinpressen eigentlich so machen müssen. Und Maxi hat jetzt hier bei uns im Dokument mal Grafiken angefertigt davon, wie man am besten Beinpressen analysieren kann.
Die werden wir euch auch in die Shownotes packen, damit ihr mal ein paar Beinspiele habt für, also ich kenne nicht nur die Beinpresse, aber naja, Beinspiele habt für Legpress, Hexsquat und auch Pendulum Squats haben wir uns mal angeschaut und da wollen wir jetzt mal ein bisschen drüber reden, wie man da eigentlich die passenden Accessories auswählt.
Ja, denn man kann ja nicht unendlich viel Kniebeuge machen und sollte ja auch dafür sorgen, ein bisschen hypertrophiespezifische Movements einzubauen. Und da haben wir ja natürlich eine große Variation, also von Belt Squat, Leg Press über Hex Squats bis hin zu Bulgarian Split Squats oder Split Squats Variationen generell und alles Mögliche an Smith Machines. Und jetzt halt die Frage, was machen wir wofür? Und wie wählt man das aus?
Ich habe da auch gleich mal meine Aufzeichnungen von Powerlifting Now, da ging es ja auch um eine große Serie, welche Accessories will ich für Squat und wir können das mal so ein bisschen aufteilen auf, ich sag mal, Leg Extension Work, Split Squats, dann so Sachen wie eine Pendulum Squat oder eine Hex Squat, Leg Presses und Belt Squats vor allen Dingen. Ich weiß gar nicht, hast du eigentlich, ihr habt ja einen Belt Squat, aber die ist halt ganz furchtbar wohl.
Ja.
Ich weiß, also das war, ich hatte das auch immer mitbekommen und dachte immer so, ah, Belt Squat, der heilige Gral, keiner hat in Deutschland eine Belt Squat und das war ja mal so vor 5 Jahren so anscheinend das Geheimnis, warum manche Leute krass beugen, ne?
Irgendwie schon.
Also, ich war da dann auch direkt so, als wir hier die Lecture mal durchgegangen sind mit den Squat Accessories, Aha-Moment, wo halt direkt gesagt wurde, auf jeden Fall, wenn es um Belt Squat geht, sind diese hebelbasierten Belt Squats halt komplett überlegen. Also, wenn man eher eine schlechte Belt Squat hat und das wurde gleichgesetzt mit halt Kabel, wie nennt man das? Kabelgebundenen?
Geführte.
Kabelbasierten. Ja. Geführten, also welche, die halt über eine Umlenkrolle mit einem Stack und einem Kabel funktionieren, darum geht's eigentlich, dass das absolute Katastrophe ist und das hast du ja schon mehrmals gespiegelt, dass du selbst mit 10 Bändern kein vernünftiges Widerstandsprofil und Gefühl reinbekommst und diese hebelbasierten, auch wenn man sie halt unendlich schwer beladen muss und auch mit einem Band vielleicht modifizieren kann, haben halt deutlich mehr mit dem normalen Squat-Pattern zu tun und ich glaube, dafür ist halt vor allen Dingen eine Belt-Squat absolut goated, sag ich mal, dass du den allerspezifischsten Übertrag zu einem Squat hast von allen Accessories, weil es einfach die gleiche Bewegung ist, die gleiche Winkel, sag ich mal, die du in Hüfte und Knie hast. Du kannst halt ein bisschen mehr auf Knie oder Hüfte schieben, meistens natürlich eher auf Quad dominant. Und ansonsten ist aber die Richtung, in die man drückt und ja, generell das am allerähnlichsten. Ne? Das heißt, es gibt vielleicht sogar bessere Hypertrophie-Varianten, wenn man vor allen Dingen eine Schwachstelle angreift, aber vor allen Dingen, wenn man sagt, hey, mein Rücken ist einfach limitierend, ich müsste mehr squatten wahrscheinlich, da ist eine gute Belt-Squat natürlich ganz vorne dran.
Ja, stimme ich zu. Sollte halt, ihr kennt es vielleicht, also wenn ihr mal googeln wollt und ihr quasi parallel mitschauen, was so sinnvoll wäre. Also, es gibt die ATX Compact, Also ATX Belt Squad Kompakt, die gibt es auch nochmal als ja etwas größere und als mit integrierten Dip-Barren. Die sind ganz gut, ganz klassisch auch diese Pit Shark, kann man sich auch mal angucken. Was ja, halt alles so ein
Rhino
bisschen,
ist es, ne?
Nee, Rhino ist andere. Rhino ist die Rogue und die ist kabelgeführt.
Genau, Rogue, Rhino und die Pit Shark, ja.
Die Rhino ist kabelgeführt,
es
ja.
Es gibt, glaube ich, auch eine Rhino, zumindest, aber ist die auch dann hebelbasiert, ne?
Rogue, Rhino.
Real Life.
Ja, die ist halt so.
Mir wird sie hier nicht.
Belt Squad.
Die Rouge. Monster Rouge. Rhino Belt Squad. Ja, die ist kabelgeführt, aber.
Ja, also die.
Weird.
So, Pit Shark ist die klassische hebelbasierte, Rhino ist die klassische kabelgeführte. Und alles, was so in die Richtung Pit Shark geht, ist geil. Alles, was so in die Richtung Rhino geht, ist scheiße. Gibt auch von SQMice, also hier Simple Products, die haben halt auch diese kabelgeführte. Das ist ja, ein riesen Teil und nimmt einen Haufen Platz weg und ist halt, habe ich eine Zeit lang versucht zu programmen an meine Leute und hab dann auch gesagt, hier baut euch da wirklich schwere, richtig viele schwere Bänder drum. Und trotzdem war dann immer wieder das Feedback, und ich habe es ja selber auch gemacht, war immer wieder, die funktioniert nicht. Also du belädst die wie blöde, musst dir 20.000 Bänder ranhängen, kommst kaum aus dem Loch unten raus und oben raus wird's viel zu leicht. Also das ist das Widerstandsprofil von den kabelgeführten. Und willst ja ein relativ gleichmäßiges Widerstandsprofil haben, und deshalb sind die hebelbasierten da deutlich besser. Warum ist das so? Weil die halt einfach nicht so ein hohes Trägheitsmoment haben. Ja, wenn ihr ein langes, richtig langes Kabel habt, ist der Kraftübertrag von einem Ende zum anderen Ende des Kabels, ist die Ableitung der Kraft einfach, dauert deutlich länger, als wenn ihr das an einem direkten Hebel habt, ne? Wenn ihr euch dann quasi direkt am Gewicht einhängt. Plus, wenn die Schlitten geführt ist, wird die Trägheit nochmal höher. Ja, und das habt ihr bei Hebelbasierten nicht.
Ich denke auch, es hat gar nicht mal so viel zu tun. Eigentlich könnte man ja argumentieren, dass die, wenn die unten schwerer ist, dass es ja gut ist für Muskulaturaufbau und vielleicht auch ein bisschen Squat mimickt. Aber hier geht es auch darum, kann man dann letztendlich noch sinnvolle Gewichte wählen, oder ist die ein Teil der Bewegung einfach verhindert, dass man dann noch, ja, spezifische Gewichte benutzen kann, beziehungsweise macht es auch viel mit dem Feeling, ob du da comfortable schweres Gewicht bewegen kannst oder ob du halt wirklich Probleme hast, das Ding überhaupt in Gang zu kriegen. Also hier Trägheit ist da ein gutes Stichwort, denke ich. Und ja, mit der Belt Squad auf jeden Fall das Beste, wenn man eine gute hat, um einfach Squat-Volumen spezifisches nachzuholen. Klar, auch für Hypertrophie super. Dadurch, dass man auch nicht so super tief kommt wie bei einer Leg Press in die Hüftbeugung oder super tief wie bei der Hack Squat in die Kniebeugung, hat man auch weniger Ermüdung und kann das halt eher noch ein bisschen mehr ballern, sag ich mal. Und ja, wer eine hat, ist gut dran. Ansonsten wurde hier auch empfohlen, wenn ihr eine schlechte Belt Squat habt und eine Leg Press, mit der gut klarkommt, auf jeden Fall lieber an die Leg Press gehen. Auch wenn es theoretisch mit der Belt Squat besser wäre. Und dann kommen wir gleich zur Leg Press. Auch hier haben wir hebelbasierte, was wohl in Armee. Achso, kurz noch zur Belt Squat. Ihr habt ja auch mal gesagt, die Strength Shop Belt Squat, die ist ja so meh. Die wurde bei uns auch aus dem Gym geworfen, wahrscheinlich, weil die wurde halt auch nie benutzt irgendwie. Über die ATX Kompakt habe ich aber auch jetzt sehr gutes Feedback gehört. Shoutout an Philipp, der hat die zu Hause und meinte wirklich, beteuert nochmal, ey, die ist wirklich super, nicht nur, weil die halt wenig Platz wegnimmt und bezahlbar ist, also im Vergleich zu anderen Sachen, bezahlbar jetzt nicht billig, aber er meint, die fühlt sich wirklich super an und viel besser als die anderen.
Ja, also die kostet, ich kann es euch sofort sagen, neu gekauft bei 900 Euro, also 899. Es ist viel Geld, keine Frage, aber im besten Fall holt ihr euch einmal so ein Teil, könnte theoretisch daran so 3-4 verschiedene Übungen machen sogar. Kann an dem Ding auch rudern.
Ja, so, wir reden ja hier auch wahrscheinlich eher so, wenn sich jemand zu dritt so ein Home-Gym in Anführungszeichen teilt mit anderen Leuten oder vielleicht so ein kleines Gym sich geholt hat. Dafür ist das wahrscheinlich dann eher eine.
Genau, also man kann damit schon ein bisschen was anfangen. Und ihr habt halt, ne, müsstet euch halt keine Black Press kaufen oder so, die dann nochmal teurer sind. Also damit wäre man, das klingt jetzt hier so ein bisschen wie, wie heißt es, QVC, H24, Teleshopping.
Okay. Ja, aber es stimmt
die schon, wenn man jetzt zum Beispiel die Bell Squad von ATX, die ist so geil, die ist so geil, kauft ihr euch unbedingt.
Ja, oder wenn man als Pärchen quasi ein Homegym vielleicht hat und dann sich überlegt, okay, wir wollen uns halt die Mitgliedschaft sparen, wir können halt keine beiden Accessories trainieren, außer vielleicht eine Leg Extension, dann wäre das, denke ich mal, der erste Einstieg, bevor man halt sich irgendeine komische Leg Press kauft oder gibt. Also wahrscheinlich das ganz gute Tipp. Ja, dann kommen wir zu der Leg Press. Also da gibt es wohl in Amerika sehr, sehr üblich, aber in Deutschland anscheinend überhaupt nicht so eine auch hebelbasierten Leg Presses. Es gibt wohl hier
Cybex
auch
ein, zwei zum Beispiel. Ja.
Cybex Squat Press ist so der Standard. Und die hat dann ein deutlich Squat-gleicheres Bewegungspattern. Also auch von der Belastung wohl. Ich denke, das ist dann auch. Ach nee, ist genau die entgegengesetzte Hebel. Ne? Ich habe gerade gedacht, das ist vielleicht auch so was Ähnliches wie diese Schnell-Leg-Press oder diese Cabrio-Leg-Press, wo man in so einem Gerüst sitzt. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast.
Ja.
Also man sitzt quasi senkrecht auf dem Boden in so einem, das sieht aus, wie heißen denn diese Autos, wo die Scheiben so eingeschlagen ist?
Eingeschlagen.
So Offroad. Naja, der
so NASCAR-Ding oder was?
Nee, nicht bei NASCAR, aber es gibt doch so welche, wo man dann auch Gitter hat, weil die sich öfter mal überschlagen und wo das alles so aussieht, als würde man so in dem in der Karosserie, als wäre die Karosserie schon so ein bisschen stabiler gemacht.
Ja, weißt du, ich weiß, was du meinst. Ja, wie bei, wie heißt es? Death Proof.
Ja. Der Film. Ist ja auch egal, aber es sieht aus, als würde man halt so in dem Karosserie Käfig sitzen und entsprechend am oberen Ende vor dir, also so doppelte Kopfhöhe, denke ich mal, hängt dann auch quasi der Hebel und du drückst es nach vorne weg und es bewegt sich aber so ein bisschen nach vorne schräg oben. Mhm. Ich glaube, das wäre genau die andere Richtung, deswegen ist das auch mehr wie so eine Hex-Squat-Pendulum-Squat. Bei der Cybex ist ja der Hebel andersrum, glaube ich. Ne? Da senkt sich eher sogar die Bodenplatte ab in Relation zur Hüfte. Während in so einer
K-Dings
oder bei der Pendulum steigt ja eher der Winkel zur Hüfte an.
Genau, also der beziehungsweise bleibt dieses Gerüst, in dem es sich bewegt, bleibt ja gleich. Und du musst halt stärker die Hüfte flektieren, was halt diese Cybex oder so hebelbasierte Leg Presses ganz gut hinbekommen. Oder worauf die ja, auf welchem Prinzip die basieren. Du hast halt einen Drehpunkt und da verschiebt sich dann halt auch die Ebene. Ne? Dieses Fußteil muss ja sich nach unten mitbewegen. Und nicht nur quasi dir gerade entgegen, sondern halt in einem leichten Versatz. Und das Coole bei dem Weight Stack, also dieser dann Plate Loaded, der geht ja von der Kontrakt oder in Richtung Kontraktion bewegt er sich ja nach oben, heißt es wird dann immer schwerer und je näher du an die Dehnung kommst, desto horizontaler bewegt sich das Gewicht. Das heißt, in den schwächeren Bereichen, das was jetzt zum Beispiel die seilgeführte Bell Squat nicht kann, wird es leichter. Ja, also wenn die in den gedehnten Positionen, hast du weniger Last auf den Strukturen und je näher du an die Kontraktion kommst, desto schwerer wird das Ganze. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir versuchen zu erzielen, wenn wir jetzt zum Beispiel Bänder um so eine Hex-Squat machen oder da kommen wir gleich zu, oder um eine Bell-Squat, dass in der gedehnten Position weniger Gewicht drauf ist als in der Kontraktion.
Ja. Also man kann es auch so beschreiben, wenn man die Beine gestreckt hat, auch bei einer Kniebeuge kann man sich das ja vorstellen, dass das Knie ja fast unter einem ist und genau im Schwerpunkt. Das heißt, im oberen Punkt wird der Hebel natürlich immer günstiger für die Hüfte und die Knie. Und entsprechend durch diesen Hebel kriegt dann das Gewicht immer ein größeres Drehmoment, so mehr man in die Streckung geht. Das heißt, unsere Kniestrecker und unsere Hüftstrecker können mehr in der gestreckten Position. Deswegen haben sie da auch mehr Belastung. Das ist dann auch entsprechend wie bei einer Squat-Bewegung. Und dadurch, Warte, was wollte ich hier gerade noch sagen? Mit der Hüftstreckung wandert dann auch der Fuß mehr wieder unter die Hüfte. Also mit der Streckung der Beine, was ja auch beim Squat auch so ist. Also theoretisch richtet man sich im Vergleich zu der Bodenplatte ein bisschen auf. Ist natürlich nur minimal, aber dieses Pattern gibt es ja auch dann in normalen Kniebeuge. Das hast du bei einer Leg Press nicht. Da richtet sich halt nichts auf, ne? Wenn die normal, also Entschuldigung, eine schlittengeführte Leg Press, ja. Da bleibt halt der Oberkörperwinkel immer gleich zur Bodenplatte.
Genau.
Und damit ist das auch eine sehr tolle Variante, um einfach Squat-Volumen nachzuholen. Also wenn man sowas hat, perfekt für irgendwelche Heavyweights, wo der Rücken halt sehr, Entschuldigung, nicht für Heavyweights, für Leute mit schlechten Hebeln, wo der Rücken einfach irgendwann limitiert, kann man da super Squat-Volumen nachholen. Und ich denke, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass man sich überlegt, hat diese Bewegung noch was mit meiner Beuge zu tun? Und das unterscheidet so ein bisschen, ist das gerade wie eine Squat-Variation, die sich wirklich krafttechnisch auf meinen Squat auswirkt? Oder ist das gerade eine Hypertrophieübung, die ich mache, die sehr spezifisch ist? Ne? Mhm. Das heißt, ich schätze, für manche ist so eine gute Leg Press mehr geeignet als eine Hack Squat und andersrum aber wahrscheinlich auch. Also wenn du eine schlechte Leg Press hast, wo du einfach extrem vorgebeugt bist und auch so bleibst, aber kaum in Kniebeuge kommst, dann hat das wahrscheinlich bei jemand, der sehr aufrecht beugt, halt gar keinen Übertrag auf den Squat. Da wäre vielleicht sowas sinnvoller, sich in eine Hackenschmidt zu setzen, wo man dann auch entsprechende ähnliche Winkel kommt und auch die limitierenden Strukturen mehr belastet. Ja, und da sind wir bei der normalen Leg Press angekommen und da hatte ich meinen großen Aha-Moment. Ich glaube, es ist gar nicht so, dass die Hammer Strength jetzt die beste Leg Press der Welt ist, glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube einfach nur,
für eine
schlittenbasierte Maschine, dass sie einfach nicht scheiße gebaut ist, muss man jetzt ehrlich so sagen, wie es ist. Und ich hatte halt im Vergleich zu sonst, bin ich viel tiefer in die Range of Motion gekommen. Ich mache gerade die Leg Press ja auch in einem Narrow Stance, kennen jetzt viele von meinen Trainees.
Shoutout Trainees.
hat einfach damit zu tun, dass es hier auch um fast wie ein Weighted Stretch geht für Pronation, dass man hier lernt, mehr Innenrotation zu lassen, mehr Pronation. Und vor allem durch die Innenkante halt Druck aufbauen kann, während die Hüfte relativ in einer neutralen Position bleibt bei einer Leg Press. Hier kommt man schon an sich natürlich nicht so tief, aber ich habe da schon beim Warm-up gedacht, also ich mache die einbeinig gerade und habe dann aber schon beim zweibeinigen Warm-up gedacht, so, hey, ich komme ja hier viel, viel tiefer als sonst. Und einbeinig hat sich das dann bestätigt, vor allen Dingen nicht nur, ich meine, du schaffst bei jeder Leg Press irgendwann den Oberschenkel in deine Brust zu ballern, musst halt nur den Fuß hoch genug stellen. Irgendwann ist aber durch den Winkel der Fußplatte es einfach limitiert, wie sehr du dir halt die Kniebeugung bekommst und wie tief du halt deine Füße hinstellen kannst, um mehr Quad-Stimulus zu kriegen. Also vielleicht für die Leute, die da noch nicht so bewandert sind, desto mehr sich natürlich das Knie beugt, desto mehr haben wir natürlich Quad-Stimulus. Bis zu einem bestimmten Level, kann man vielleicht auch sagen, das wird jetzt bei keiner Leg Press erreicht. Vielleicht bei einer Hackenschmidt kommen wir in lächerliche Bereiche rein, wo wir ja dieses typische Hacken an den Hintern oder dass sich die Wade und der Hamstring berühren, wo man auch viel, viel tiefer kommt als bei einer normalen Beuge, ist halt die Frage, hat da der Quad überhaupt noch einen Hebel oder hängt der einfach nur noch passiv in der Dehnung? Aber man will vielleicht ein bisschen tiefer kommen oder ähnlich tief wie bei der Beuge, das wäre natürlich optimal. Und bei einer Leg Press oder generell bei den Maschinen, desto tiefer du die Füße stellst, desto mehr kannst du natürlich die Knie beugen. Das wird natürlich irgendwann limitiert, weil irgendwann die Ankle Mobility, was Fußgelenksbeweglichkeit, Dorsiflexion quasi eingeschränkt ist.
Der deutsche Begriff, ja.
Womit man dann dem auf die Sprünge helfen kann, wäre natürlich einmal, dass man sich entweder die Lehne quasi nach hinten stellen kann. Dadurch kann man einfach noch tiefer gehen und die Oberschenkel sind einfach viel später am Brustkorb dran, sage ich jetzt mal. Oder man kann natürlich Heels benutzen. Ich glaube, wo das sinnvoll ist, wenn man auch in Heels squattet und entsprechend wirklich das nicht als Hypertrophieübung reinsieht, sondern auch als Ersatz für quasi Squat-Volumen. Ein Caveat ist da so ein bisschen dran, nämlich, dass man bei den normalen Squat-Schuhen keine Rampe hat. Also ist es nicht genauso, als wäre die Bodenplatte angeschrägt. weil nur die Ferse erhöht ist. Das heißt, man steht nicht auf einer Schräge, sondern man steht auf einer reinen Fersenerhöhung. Macht das Sinn?
Ja.
Also der Fuß wird quasi irgendwo umgeknickt. Am Zeh jetzt meistens, ne? Und es gibt einen Reflex, frag mich nicht, wie der heißt, aber der Fuß merkt das, wenn er nicht auf einer,
wie heißt auf einer
Ebene Reflex? Steht. Der Dingsbums Edit.
Halt dein
Maulreflex. ChatGPT, wie heißt das? Der merkt halt, wenn der Fuß quasi, ich sag jetzt mal, halb auf einer Erhöhung steht oder wenn er einfach auf einer Gerade steht, auf einer Fläche, die einfach angeschrägt ist. Und zwar, wenn er merkt, hey, vorne und hinten ist eine andere Erhöhung, dann zieht er sich zusammen. Also dann greift er sich quasi mehr in Supination fest. Es ist quasi viel schwieriger, in eine richtige Pronation zu kommen. Und das kann einen auch so ein bisschen die Fußmechanics versauen. Also bei Bodybuildern ja auch sehr beliebt sind, manchmal auch so auf Zehen Knie zu beugen oder bei der Leg Press halt auf Zehen nur die zu machen, dass die Fersen abheben, würde ich aber auf gar keinen Fall einem Normalo empfehlen, weil du einfach den Fußdruck verlernst. Also es ist sogar eher ein Tool, wie man halt mit Barfuß ein bisschen mehr wieder lernt, auch den Glut anzusteuern, gleichmäßigen Fersendruck und in den Zehen Druck hat, auch der Fuß wieder in Pronation geht. Und manchmal kann man sich hier wieder auch das verschlimmbessern, sage ich mal, indem man dann einfach in Heels alle Übungen stumpf macht. Also wenn man sowieso in Heels squattet und zusätzliches Squat-Volumen braucht, ist das vielleicht eine gute Wahl, damit man halt auch entsprechend in bessere Winkel kommt, Füße ein bisschen tiefer machen kann, dadurch mehr Kniebeugung hat. Weil wir haben jetzt hier ein schönes Dokument angehangen. Und was einem bei der Leg Press schon auffallen sollte in der Startposition, also wir haben hier mal ein Dokument, wo wir Screenshot Start- und Endposition gemacht haben und die dann so gedreht haben, dass man quasi in der Startposition die Beine senkrecht hat. Also wir haben das Bild einmal um zwischen 90 und 180 Grad gedreht. Dann sieht man auch gut, was passiert.
90 und 180.
Ja. Naja, ist das so?
Ja.
Im Durchschnitt so 130 Grad, wenn es interessiert. weil da sind einfach die Beine in der Startposition halt gestreckt senkrecht und man sieht so ein bisschen, was passiert und wie es im Vergleich zu einer Kniebeuge aussieht. Das ist ja eigentlich so der Sinn.
Genau.
Dass man merkt, wie sieht das in Relation zur Kniebeuge aus. Und was einem fast bei jeder Leg Press auffällt, ist, dass man noch weiter vorgebeugt ist mit dem Oberkörper, als man es jemals beim Squat sein kann. Das heißt, vielleicht ist es für die meisten schon übertrieben. Und wenn man sich aber den Kniewinkel anguckt, ist das meistens viel zu wenig Kniebeuge im Vergleich zu einer Kniebeuge. Kann super sein, wenn man sagt, hey, ich will einfach mehr Glutvolumen und den Glut wirklich fordern in der maximalen Dehnung. Wenn es aber darum geht, eine Squat-Position nachzuahmen, dann kann das halt nach hinten losgehen. Wir hatten ja auch mal von meiner alten Leg Press oder von der, die ich normalerweise benutze, einen Vergleich drin. Und was da auffällt, ist, dass die Rückenposition und die die Fußplatte deutlich paralleler sind. Und da wird es halt noch schlimmer. Man hängt quasi schon über 90 Grad, also man hängt wirklich 90 Grad vorgebeugt in der Leg Press.
Und in der Startposition.
Ich kann jetzt schon. Ne?
Genau.
Und dann halt also in beiden Positionen. Ich kenne jetzt keinen, der bei der Kniebeuge, wo das Sinn machen würde. Klar, ein bisschen tiefer gehen, vielleicht ein bisschen mehr Range of Motion ist okay, aber 90 Grad vorgebeugt ist halt dann vielleicht doch lieber.
Ja.
Also nicht. Ist halt ein ADL-Substitut vielleicht eher, aber halt auch dann zu unspezifisch.
Stimmt, ne? Es gab ja mal so Kollegen wie Tobias Hane, ich weiß nicht, ob Leute den noch kennen, der damals ganz groß immer propagiert, Leg Press für den Beinbeuger zu machen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das eine super Beinbeugerübung ist. Es ist schon relativ hüftdominant. Am Ende machst du halt trotzdem eine Beinstreckung und trainierst ja jetzt nicht wirklich einen Hinge. Aber du würdest bei einer sehr 90-gradigen Leg Press, wie das hier bei deinen Trainees quasi der Fall ist in dem Dokument, ich weiß
also,
nicht,
wo sich ob quasi man
das dann sehen
die
kann.
Bodenplatte und die Rückenplatte parallel
sind. Genau, wo die parallel sind, ist es schon deutlich hüft- und deutlich glutdominanter, ja. Heißt ja nicht, dass die Oberschenkel davon nichts abkriegen. Das wäre ja dann ja schon ein bisschen vermessen. Aber ja, ich finde, damit hat man jetzt erstmal schon einen ganz guten Überblick bekommen. Wir hüpfen mal weiter, was wir noch so haben. Wir haben noch eine Hack Squat, vielleicht direkt im Vergleich zur Leg Press. Was kann die besser, was kann die möglicherweise schlechter?
Also, wenn man bei der Leg Press dann nochmal abschließend, es muss wirklich nicht jetzt super tief sein, wenn man nur die Quads auch im Stimulus abkriegen will, wie gesagt, bei einer normalen Hammerstrings, Alter, meine Quads waren so sore den nächsten Tag, auch meine Glutes natürlich. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie wenig das vorher gebracht hat oder wie ineffektiv das sein kann. Ja, auch die Erschöpfung war danach viel krasser, aber ich habe halt wirklich das Gefühl gehabt, hey, hier ist auch richtig was passiert. Also gute Maschinen machen auf jeden Fall einen Unterschied. Und ja, bei einer Hackenschmidt haben wir so ein bisschen das andere Extrem. Wir bleiben relativ aufrecht, wenn wir uns hier mal in dem Bild auch die tiefste Position angucken. Würde ich sagen, Kniebeugung ist hier mindestens so tief wie bei einer Kniebeuge, aber halt Hüftbeugung deutlich weniger. Mhm. Und da ist ja auch der Sinn von einer Hackenschmidt auch ähnlich bei einer Pendulum-Squat. Bei einer Pendulum-Squat ist es noch krasser, weil da der Hüftwinkel gar nicht geändert wird. Das heißt, man ist immer in der gleichen Hüftvorlage und es isoliert halt noch mehr die Quads. Haben wir bei der Hackenschmidt noch so ein Happy Medium, was aber definitiv auch Quad-intensiver ist. Ich glaube, bei der Hackenschmidt ist noch ein großes Ding, wie tief man geht. Es gibt manche Hackenschmitten und das Hackenschmitten. Hackenschmitz.
Ja, was ist der Plural? Hexquads.
Wo irgendwann ab einer bestimmten Tiefe, also die Knie gehen ja immer weiter nach vorne vom Körper weg, und ab einer bestimmten Tiefe kommen sie dann wieder hin nach zurück quasi. Das heißt, der Oberschenkel kommt irgendwann deiner Brust näher, weil du so tief gesunken bist, dass du wirklich schon fast mit dem Hintern an den Fersen bist. Das ist sowas, was ich beschreibe, wo ich sage, klar, hat man einen ultimativen Stretch auf den Quads. Man könnte diskutieren, bis zu wie viel Kniebeugewinkel profitiere ich dann noch von der Full Range of Motion im Vergleich zu, hey, die Quads haben ja einfach gar keinen Hebel mehr, die können ja gar nicht mehr arbeiten. Aber ich glaube, Totschlagargument ist, du musst halt dann viel weniger Gewicht nehmen und dann ist die Frage, geht halt sehr viel Übertrag. Also dann geht halt sehr viel Übertrag zur Beuge flöten.
Ja, und also kurz zum Range of Motion Thema. Worin ich gerne spreche, was meine Trainees auch sicherlich schon ein paar Mal gehört haben, ist, ich will nicht unbedingt über eine Full Range of Motion arbeiten, sondern über eine Active Range of Motion. Das heißt, wir betrachten, in welchem Bereich arbeiten, wie du es gerade gesagt hast, ne, arbeitet das, was ich jetzt treffen will, immer noch sinnvoll? Und ab welchem Punkt ist es dann so, ja, ich bin jetzt hier zusammengefallen, ich kann jetzt hier nicht mehr meine maximale Kraft übertragen und versuche mich hier irgendwie rauszuschwingen zum Beispiel. Das muss man immer so ein bisschen betrachten. Und dann ist halt der Übertrag auf die Übungen, für die ich die machen möchte, ist ja im Powerlifting immer so das Thema, viel, viel besser. Ja, das heißt, ich kann dann auch in dieser aktiven Range of Motion beladen und bekomme dann auch die Progression, die ich dort schaffe, hilft mir dann auch für jetzt, ne, in unserem Fall, eine Kniebeuge. Ja, was eine Hack Squat auch, was wichtig ist zu betrachten, ist, dass sie halt, ne, im Regelfall Schlitten geführt, die meisten, die Pendel geführt sind, heißen V-Squat. Kennt man, wenn man in einem FitX trainiert oft oder in einem Fit One oder auch in dem einen oder anderen John Reed Studio. Von denen würde ich komplett abraten. Also die...
Diese V-Squats meinst du?
Ja. Die würde ich gar nicht anfassen. Das bessere, umgekehrte Äquivalent dazu ist eine Pendulum Squat. Die gucken wir uns gleich nochmal an. Was bei einer schlittengeführten Hack Squat auch oft Thema ist die Last am Umkehrpunkt. Auch hier eine sehr hohe Trägheit. Das heißt, man sollte, das wird eigentlich eingängig empfohlen, bei Default schon mit Gummibändern arbeiten. Also mit revers gespannten Gummibändern, die das Gewicht am Umkehrpunkt ein bisschen wegnehmen und nach oben hin die Bewegung wieder ein bisschen schwerer machen. Und je mehr Gewicht ich da drauf packe, desto mehr Gummibänder muss ich da auch ranknallen. Kann man alles sehr, sehr gut auf dem Instagram-Channel von Intelligent Strength nachvollziehen. Sollte auch in dem Fleisch- und Maschine-Buch diskutiert werden, soweit ich weiß.
Ja, was da nochmal erwähnt wurde, was ich dann auch gelernt habe, desto flacher der Winkel ist der Maschine, also ja, ich kann es nicht anders beschreiben, also desto paralleler man zum Boden ist, desto eher sollte man ein Widerstandsband benutzen, weil du mehr Gewicht für dieselbe Belastung quasi wählen musst. Das ist ja noch logisch. Was sich dann aber ändert bei gleicher Belastung mit höherem Gewicht, wenn man jetzt eine flachere Maschine hat, ist, dass das Gewicht noch mehr Schwung hat. Also, dass du es noch stärker abbremsen müsstest, Und da hilft halt wirklich das Gummiband nicht nur, um die verschiedenen Bereiche gleich schwer zu machen, aber auch um dieses mehr Gewicht ist jetzt hier in Bewegung, um das halt abzubremsen unten raus, weil das wohl anscheinend sehr, sehr krass werden kann. Ja, einfach dieses Momentum, was man dann drin hat.
Ja, Punkt.
Was ich hier noch als Notizen habe, ist, dass das, wie gesagt, sehr gut auch Squat-Volumen aufholen kann. Es ist ein absolutes S-Tier für Beinhypertrophie. Also damit ballert euch die Quads weg. Habe ich auch jedes Mal bekommen als Feedback von Leuten, die es zum ersten Mal gemacht haben. Ich hatte so einen Muskelkater wie noch nie in meinen Quads. Also da schön vorsichtig einsteigen. Es ist aber einer hebelbasierten Leg Press und einer Belt Squat von dem Übertrag natürlich ein bisschen unterlegen. Ich bin da jetzt gerade ein bisschen am Arbeiten, vor allen Dingen, weil ich jetzt halt so ein bisschen die Leg Press immer mehr ausschließe für mich, wie man das vielleicht noch modifizieren kann, dass es noch mehr Squat-Übertrag hat. Klar, einfach mal die Füße so stellen, dass man nicht todestief kommt, sondern normalen Winkel. Und was in dem Fleisch- und Maschinebuch auch, das sind ein paar ganz wilde Sachen, dass man irgendwie mit Gürtel sich festmacht und dann kann man halt noch mehr in eine andere Richtung drücken. Also ein bisschen mehr Hip-Thrust-mäßig dann halt mehr nach oben, glaube ich. Das ist auch der Sinn mehr. Was aber wohl das beheben könnte, ist, wenn man einfach die Rückenlehne schräger machen würde nach vorne. Das gibt ja Sinn, dann wird es halt ein bisschen mehr zu einer Leg Press. Und da will ich mal experimentieren, ob man nicht oben hinter die Schultern irgendein Polster basteln kann, dass man halt ein bisschen mehr Vorlage hat und das dadurch ein bisschen mehr daran auch anpassen kann und die Richtung, in die man halt wegdrückt. So, kommen wir zur letzten, zur Pendulum. Hast du damit Erfahrung mal gehabt mit einer Pendulum Squat?
Ich habe das noch nie gemacht. Ich saß noch nie in einer Pendulum Squat drin. Aus dem einfachen Grund, dass es, also ich würde sagen, in deutschen Gyms quasi nicht vorhanden. Mhm. Ich glaube, die nächsten, von denen ich weiß, dass sie existieren. Bodybuilding
Gyms. So.
Ja, das wäre halt, ja, aber wir haben jetzt hier in Leipzig keine expliziten Bodybuilding-Gyms, wo du sagen kannst, ja, die sind super ausgestattet. Du hast hier halt die Ketten und die haben so diese 0815 Basic-Geräte. Dann haben wir halt das Strong Iron, die haben unter anderem ganz gute Geräte, unter anderem halt auch die Bell Squad, die nicht so gut ist, die man ja für mein Verständnis auf jeden Fall einfach rausschmeißen könnte und dafür eine Pendulum Squad reinhauen und dann hättest du den Platz wahrscheinlich deutlich besser
oder
genutzt.
Oder eine ATX-Belt-Squad.
Ja. Oder eine ATX-Belt-Squad und dann würdest du den Platz auf ein Drittel reduzieren. Die nächste ist in Wien und dann ist eine in Den Haag, von denen ich weiß, dass sie existieren.
Ivoland.
Haben die eine?
Urs Kalle Chins. Also das ist halt auch so ein Feedback, was ich bei der Pendulum kriege. Es gibt wohl welche, die sind überhaupt keine Fans. Also so ein bisschen hat's dann auch, lustigerweise, ich weiß, glaube ich, Jeff Nippert meinte mal, ich weiß auch, wo hat er gesagt, er findet die richtig gut. Hat vielleicht aber wirklich ein bisschen mit den Hebeln zu tun, ne, und wie man gut die einstellen kann. Aber viele sagen, also Brosep zum Beispiel, das ist einer seiner absoluten Lieblingshypertrophiebungen für die Beine.
Joe Bornstein war ja auch sehr
Gavin
auch Aiden
hat
Verfechter.
Gesagt, mega gut. Also das scheint wirklich geil zu sein, weil wenn man überlegt, was passiert bei einer Pendulum Squat, du bist zwar vorgebeugt im Oberkörperwinkel, aber der ändert sich halt gar nicht. Das heißt, du arbeitest rein aus den Beinen durch diese Hebelbewegung, bleibst du halt immer in derselben Hüftposition und streckst und beugst halt nur die Beine. Also im Prinzip ist das eine Push-Leg-Extension. Es macht eigentlich genau dasselbe wie eine Leg Extension, nur anstatt dass du halt schiebst, drückst du halt bei der Maschine, ne? Und anstatt dass sich halt das Gewicht halt rumbewegt, bewegst du dich ums Gewicht rum oder so ähnlich oder unter die Plattform. Heißt, es wäre die bessere Leg Extension Variante. Wahrscheinlich ist es auch genau so, dass es nicht so mega viel Übertrag hat auf eine Kniebeuge wie zum Beispiel eine gute Hex Squat oder halt noch mehr Belt Squat, Lever-based Leg Press, aber wahrscheinlich deutlich mehr als eine schlittenbasierte Leg Press. Man könnte auch argumentieren, vielleicht ist es sogar besser als eine normale Hex Squat. Wäre ganz interessant, weil es ja wirklich nur die Quads trainiert. Also ich glaube, du kriegst da überhaupt keinen Glut rein oder so gut wie keinen. Alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich habe jetzt noch nie in einer auch drin gesteckt. Aber sie scheint einen guten Übertrag oder einen ausreichenden Übertrag zu haben. Also viele schwören ja drauf und vor allen Dingen für Hypertrophie und spezifische Hypertrophie. Es macht ja dann schon einen sehr hohen Unterschied, vor allen Dingen praktisch, wenn man sich anguckt, wo wächst, an welchen Muskellängen wächst der Quad bei einer Leg Extension und an welchen Muskellängen wächst der Quad bei einer Hackenschmidt oder so, dann ist es ja schon sehr, sehr anders und ist dann schon deutlich spezifischer auf den Squat. Also Pendulum wahrscheinlich weniger auch ermüdend, denke ich mal, als eine Hackenschmidt, weil du halt dann weniger Hüfte drin hast und wirklich nur die Beine halt wegballern kannst. Ich denke mal, auf so einem Spektrum Hüftdominant zu Kniedominant könnte man sagen, schlittenbasierte Leg Press, dann kommt wahrscheinlich eine hebelbasierte Leg Press, dann kommt Squat und Belt Squat auf einer Stufe wahrscheinlich, weil irgendwie ist es dasselbe. Dann würde eine Hackenschmidt kommen und dann ganz außen eine Pendulum Squat, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Vielleicht auch Pendulum Squat und Hex Squat ähnlicher als man denkt, aber wahrscheinlich, weil halt bei dem Pendulum kaum Glutbelastung wird, halt noch weniger sein, ähnliche Quadbelastung. Also wahrscheinlich kannst du dann Satz mehr machen als bei einer Hackenschmidt oder so ähnlich.
Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen.
Ja, damit hier einen dicken Wrap-Up, würde ich sagen. Achso, ja, Leg Extension haben wir schon ein bisschen erwähnt. Gut, um einfach die Beine dick zu kriegen. Trainiert natürlich direkt das Femoris, also für Bodybuilder wichtig, für Squat dann nicht so super wichtig.
Nicht so super wichtig, aber, und den gleichen Claim mache ich für die Leg Press. Wenn ihr einen sehr, sehr vorgebeugten Squat habt, so wie ich zum Beispiel, bei dem also die Hüfte sehr dominant ist, das heißt, es ist, man hat jetzt nicht so eine super aufrechte Beuge, wo die Beine ziemlich exklusiv arbeiten, kann ergänzendes Volumen durch eine Leg Extension schon sinnvoll sein, gerade wenn man merkt, okay, ich habe irgendwie ein Problem mit meiner Muskulatur am Oberschenkel, setzt euch ein, zweimal die Woche eine Leg Extension, knallt da ein paar, also müsst ihr nicht viel machen, zwei Sätze jeweils, relativ nah ans Muskelversagen. Dafür bietet es sich halt super an. Ne? Ihr habt relativ wenig strukturelle Ermüdung bei sowas, trainiert exklusiv den Muskel. Wenn das der Bottleneck für eure Beuge ist, dann macht's einfach mit. So, es ist, also die Hemmschwelle ist relativ niedrig. Gleiche für eine Leg Press. Ihr habt relativ wenig strukturelle Ermüdung. Ihr nehmt den Rücken aus der Bewegung komplett raus. Und das kann sehr, sehr hilfreich sein, einfach um ergänzendes Volumen reinzubekommen. Behaltet das auf jeden Fall im Auge, wenn ihr mal so eine kleine Technikanalyse macht und feststellen wollt, was ist jetzt hier möglicherweise ein Problem? Fehlt mir Muskulatur? Ja, dann gerne die beiden Sachen mit inkludieren.
Ja, also das kann ich unterschreiben. Ich denke, zusätzlich ist da ein ganz geiles Wort, dass man sagt, hey, ich habe Zeit für. Also wenn man jemand ist, der wirklich nicht 5-6 Tage trainieren geht oder halt sehr, sehr lange Zeit hat und einem das nichts ausmacht, dann, hey, warum nicht nach der 2 Sätzen Leg Press, 2 Sätzen Hex Squat noch 2 Sätze Leg Extension hinterherknallen? Das ist halt Low Effort. Ich finde, egal wie tot du bist, da noch ein paar rauscranken, ist so ein bisschen wie Fleiß oder sowas. Das hat wahrscheinlich nicht den größten Übertrag. Aber wenn das wirklich eine Schwachstelle ist und man sagt, komm, wir machen hier nochmal 3 Sätze Leg Extension wirklich zusätzlich, gute Idee. Aber wenn ihr, ich würde immer eher sagen, mach 2 Sätze Leg Press oder Hex Squat oder Pendulum Squat oder irgendwas anstatt 3 Sätze Leg Extension, wenn du die Wahl hättest. Aber du kannst, wer macht dann schon 5 Sätze Leg Press oder selbst 4 Sätze Hex Squat oder so? Das ist schon utopisch. Also ich weiß, es gibt ja Leute, die machen sowas anscheinend. Ashton Ruska habe ich jetzt, kriege ich ja immer mehr Infos reingespielt. Ja. Und da der so krass vertiegt, weil er so brutal viel Gewicht bewegt, es ist echt witzig, da sagt auch Marcellus immer, der hat natürlich durch seine Externals, das ist sehr eingeschränkt, PhD und Feuerwehrmann und hast du nicht gesehen, aber auch durch sein
Navy Seal.
Ich dachte, der macht auch irgendwie Feuerwehr nebenbei, aber es wahrscheinlich.
Der macht ja wahrscheinlich alles, der Typ.
Ja, Nähkurs noch am Wochenende.
genau. Und den Haushalt komplett, logisch.
Also die sagen auch, die Skill-Sätze bei dem sind einfach super schwere Sätze, weil bei dem das Skill-Limitierende ist, zu üben, mit einer Bar rauszulaufen, die einfach wippert ab so 300 Kilo. Das können wir uns wohl noch nicht vorstellen, was da passiert, wenn man eine Straight-Bar mit 300 Kilo lädt und rausläuft. Aber ich kann es mir ich kann es gut nachvollziehen, wenn man so Walkouts von Jesus Olivares oder sowas sieht, wo man denkt, Walkout und Eccentric sehen aus wie die schwersten Sachen im Lift. Und genau, deswegen muss er da sehr, sehr schwer ballern, aber der macht, glaube ich, einen Low-Bar-Squat-Satz in der Woche. Und
krank,
entsprechend
oder?
Hat er dann auch, ja, der hat danach, also wie gesagt, Marcellus sagt, der ist eine absolute Ausnahme und da hat sich auch schon sehr viel geändert über die Progression und über die Externals, einfach weil die so unterschiedlich sind. Aber er macht dann wohl auch so 4 Sätze Belt-Squat danach. Ich meine, gut, dann geht's vielleicht, ne? Dann ersetzt es ja wirklich das normale Squat-Volumen. Ich glaube, er macht noch ein bisschen High-Bar und dann halt Belt-Squat nochmal 4, 5 Sätze und dann denke ich mir auch, okay. Brauchst du auch Nerven aus Stahl. Aber ja, wenn ihr sagt, okay, ich bin Legpress gemacht, ich habe Hexwort gemacht, bin komplett durch mit den Nerven, keine 10 Pferde, bring mich nochmal da rein. Ich glaube, selbst dann kann man sich nochmal schnell eine Leg-Extension setzen und dann nochmal 2, 3 Sätze at null ballern, schnell.
Absolut. Absolut.
Ja, nice.
Ja, meldet euch für unsere Coaching-Waiting-List. Wir sind aktuell voll, aber ihr könnt euch ganz unverbindlich für unsere Wartelisten melden. Und sobald wieder Plätze frei werden, schreiben wir euch. Und ansonsten gebt uns hier 5 Sterne, folgt uns auf Instagram @falk.incredible, maxi-producer, kona-dh, birdgang.powerlifting. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder hier im Birdgang Powerlifting Podcast. Bis dahin. Tschüss.